Herzlich willkommen zu Hinter den Geschichten. Ein Hörspiel zum Mitdenken, ein Podcast zu Hintergründen von Storytelling. Wir schreiben Figuren, lassen sie aufeinandertreffen und nehmen euch mit in fremde Welten. Viel Spaß!
Hinter den Geschichten steckt mehr als du weißt, was sie nicht berichten. Erzähl mir den Kreis.
Willkommen zurück bei Hinter den Geschichten. Wir sind wieder da, es ist ein wenig Zeit vergangen. Die erste Folge ist jetzt noch nicht auf Spotify erschienen. Jetzt,
aber wenn ihr sie hört, dann ist sie natürlich schon erschienen.
Nur, dass ihr ungefähr vielleicht ein Gefühl dafür habt, wann wir das hier aufnehmen. Und ja, mittlerweile haben wir einen Titel für unseren Podcast gefunden. Das ist doch ganz gut. Hinter den Geschichten klingt doch schön. Okay. Ach, ja, es kann ja so ein bisschen entspannt und lustig sein. Man kann ja merken, dass wir Menschen sind.
Also, ja, wir sind halt ein bisschen müde.
Wir probieren nur gerade ein bisschen drauf zu achten, dass wir nicht so oft und M sagen, weil das dazu neigt man natürlich sehr stark.
Vielleicht sagen wir jetzt einfach 10-mal, 20-mal M, dann haben wir es für die Folge auch
irgendwie. Ich sage auch immer ganz oft irgendwie. Ja,
irgendwie damit, schon. Ja.
Damit sind wir jetzt hoffentlich angekommen. Und ich würde jetzt einfach mal mit dem dritten Text anfangen. Mhm. Also ich überlege, ob ich den, ich werde jetzt heute den ganzen Tag aus also machen. Also ich werde dann einfach mal, glaube ich, den lesen oder, also ich habe ein bisschen was vorbereitet. Judith hatte leider nicht so viel Zeit, weil sie noch Uni-Sachen zu tun hat. Ich habe halt sau viel Zeit, deswegen ist es aber, dann lasse ich dich den mal lesen.
Ja.
Weil sonst hast du halt nicht so viel zum Lesen heute.
Ja, du darfst auch nächstes Mal dann.
Nee, wie gesagt, also den anderen Text, da würde ich halt dann den Erzähler lesen und das ist halt echt viel. Okay.
Man nennt mich Alisa. Das klingt hübsch und ist einfach zu merken. Die Oberen haben mir diesen Namen gegeben, zusammen mit meinem Job im Confectionery Drive-In. Die Reichen und Schönen können es sich eben leisten, auf der oberen Ebene der Stadt zu wohnen. Deshalb nennt man sie auch so. Sie können es sich leisten, die Sonne und den Himmel, die Sterne zu sehen. Aber zu meinem Glück wurde ich bei einem Arztbesuch auf der mittleren Ebene ebenfalls als schön erachtet und mir wurde ein Angebot gemacht. So musste ich meine Familie verlassen. Natürlich waren alle traurig. Zuvor hatte ich meine Brüder nie weinen sehen. Aber sie freuen sich auch für mich. Ich war 17 und hatte einem 67-jährigen Mann gefallen. Aber so kam ich von ganz unten nach ganz oben und konnte auch endlich mal die Sterne sehen. Und in diesem Moment begann ich an Wunder zu glauben und darauf zu hoffen, dass ich diesen Planeten eines Tages verlassen könnte. Jetzt bin ich 22. Ich spare mein Geld und gehe mit dem nettesten Typen vom Sicherheitsdienst, dem ich Stück für Stück seine Nahkampfausbildung entlocke, um mich weiterzubilden. Na gut, wenn ich ehrlich bin, er hat mir das angeboten, damit er mich in Sicherheit weiß. Er heißt Nautim und ich liebe ihn wirklich sehr. Sonst stehe ich kaum jemandem nahe. Ab und zu schreibe ich meiner Familie, aber die Antworten kommen selten durch. Ach so, und ich wohne bei Liam, einem liebevollen alten schwarzen Mann, bei dem ich ursprünglich als Putzkraft angefangen hatte. Aber da er sich in seinem großen Haus so einsam fühlte und wir uns auf Anhieb gut verstanden haben, weil wir ein großes Interesse an Botanik teilen und er ein großes Gewächshaus besitzt, ließ er mich in eines der leerstehenden Zimmer seines Hauses einziehen. Ich führe mittlerweile ein sehr gutes Leben und doch zieht es mich, wenn ich mir in besonders klaren Nächten die Sterne ansehe, doch immer wieder fort. In den letzten Wochen lese ich ständig Artikel über eine neue Portaltechnologie und auch wenn diese Artikel meist negativ geprägt sind, da von allen, die so ein Portal durchqueren, wo nur ein Drittel dort ankommt, wo es hin wollte, also viele Menschen einfach verschwinden, schenkt mir die Vorstellung, durch ein Portal in eine andere Welt zu reisen, irgendwie auch Hoffnung und lässt mich weiterkämpfen. Lassen wir noch 2 Jahre vergehen und im Jahr 4711 kann dann vielleicht jeder reisen, wohin er will.
Ja, genau, das ist die Alisa
4711.
Ja, ich dachte nämlich, die leben nämlich schon gar nicht mehr auf der Erde, sondern die haben irgendwie einen anderen Planeten. Oder es gibt schon ein paar Planeten, wo man wohnen kann, wo man aber nicht so easy wegkommt. Oder vielleicht ist es auch die Erde noch, aber es gibt halt, also es hat sich halt einiges verändert. So in so viel Zeit ist natürlich klar, dass sich da sehr viel verändert hat. Wahrscheinlich würden die Menschen dort auch anders sprechen.
Mhm.
Aber ich dachte so, okay, ich mache jetzt erstmal, dass die normal sprechen.
Eine Klassengesellschaft gibt's aber immer noch.
Und ja, genau, gibt's nämlich ganz, ganz stark. Ja, genau, es ist ja in vielen wirklich reichen Städten der Welt ist es ja, glaube ich, so, dass dann halt zum Beispiel auch am Rand dann halt so eher arme Leute wohnen. Mhm. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn zum Beispiel ein neuer Planet besiedelt werden würde, mit dem Unterschied, dass dort dann irgendwann da auch die armen Leute hinkommen, dann gibt's halt so irgendwie Massentransporte von, weil man ja menschlich sein muss und die Menschen irgendwie retten muss, dass dann halt, während die Reichen sich denken, okay, wir machen hier unser, ja, wir wollen nicht zu sehr mit den, wenn die Armen jetzt kommen, wie machen wir das jetzt? Ja, dann bauen wir halt unsere Sachen halt weit oben oder kommen die gar nicht hin, dann machen wir einfach so ein paar Sicherheitsmaßnahmen.
Gibt's ja in der echten Welt auch schon, dass dann quasi so Neighborhoods entstehen, in denen.
Genau, also es ist ja quasi,
bestimmte Leute erwünscht sind.
Es ist ja quasi, wenn man an so Wolkenkratzer denkt, es ist ja auch schon so, dass die reicheren Leute sich leisten können, dort zu wohnen über den anderen und dass arme Leute halt höchstens mal im Wohnblock oder so wohnen, wenn die nicht in kleine Häuser sind eigentlich schon gut, wenn man sowas hat. Sonst wohnt man halt in einem kleinen Wohnblock.
Ich finde es dir ganz interessant, dass du so ein Bild gemacht hast mit die Oberen wohnen quasi oben. Und ich weiß nicht, ob du den Film Parasite gesehen hast.
Ja.
Da ist es ja auch so ein bisschen so, ne?
Stimmt, ja.
Das ist ja auch so ein, es gibt auch mehrere Teile in dem Film, wo man sieht, dass sie so nach oben gehen oder nach unten gehen, je nachdem, wo sie gerade sich hinbewegen.
Ja.
Also von dem Haus, von, wie heißen die beiden Familien nochmal? Park ist die, sind die Reichen.
Uff, das weiß ich nicht.
Kim war, glaube ich, diese arme Familie. Genau, und die sind ja auch in dieser Erdgeschosswohnung, die dann komplett überschwappt wird und so.
Ja. Yeah.
Also die werden quasi ihrer Lebensgrundlage beraubt, während für die Parks oben das nur so ein bisschen, oh nein, wir können unseren Campingtrip nicht machen, bedeutet. Das fand ich auch sehr gute Metapher in dem Film.
Ja, stimmt. Also wenn man da noch geht, dass eigentlich unten sozusagen auch schwer bewohnbar ist, weil es da halt so zu, weil sich das Wasser dort halt einfach sammelt.
Mhm.
Ja, ist ja dann klar, dass dort halt dann halt die Armen leben. Aber ist halt die Frage, ob, also wahrscheinlich haben sich die Macher da schon einiges bei gedacht.
Ja.
Sind ja sehr,
sehr
fokussiert auch auf Bildsprache und so, glaube ich, gewesen.
Ja, der Regisseur, der ist auch Soziologe.
Ah, okay.
Ich hatte den Film analysiert für ein Soziologie-Seminar in den USA tatsächlich.
Ach so, ja.
Da war der gerade neu und da haben wir darüber geredet.
Ja, der lässt sich bestimmt sehr gut analysieren.
Ja.
Ich bin leider damals mit zu hohen Erwartungen in den Film gegangen, weil der ist natürlich echt super so. Mhm. Aber ist ja trotzdem noch eine Sache, ob der einem generell gefällt. Mhm. So. Klar hat er einen krassen Twist und er ist halt unglaublich gut gemacht.
Mhm.
Aber zum Beispiel dieses einfache Prinzip von wegen, eine Familie schleust sich Stück für Stück irgendwo ein, ist halt relativ simpel erstmal. Klar, das, was dann da später passiert, was ich jetzt auch gar nicht spoilern möchte, ist dann nochmal ganz anders. Aber das ist halt so wie so ein simples Kindermärchen. So.
Mhm.
Und dann kam die Schildkröte und sagte, oh, ich will auch beim Bären wohnen, weil der Bär hat so ein großes Baumhaus oder so. Und der Bär sagte, nein, du darfst aber nicht bei mir wohnen, nur wenn du bei mir auch sauber machst. So, weißt du. So.
Ja, also ich fand den Film, also ich habe den auch mehrfach gesehen und beim ersten Mal, ich fand den wirklich einfach krass, weil man denkt, man fängt so an, den zu gucken und denkt, okay, es ist eine leicht sozialkritische Komödie, ne? Und dann passiert was. Und dann anscheinend doch nicht. Und genau, also große Empfehlung, aber das ist irgendwie mal die Assoziation, die ich jetzt gerade hatte, wenn man über also Klassengesellschaften redet im Storytelling, das fand ich da sehr gut gelungen.
Es ist vielleicht auch ganz, ganz gut, dass ich jetzt so die Meinung vertrete, so, okay, mir hat der Film an sich nicht so gut gefallen, weil dann gehen die Leute nicht mit zu hoher Erwartung, so wie es bei mir halt war, in diesen Film rein und werden dann vielleicht auch noch mehr überrascht. Also geht nicht mit zu hoher Erwartung in den Film. Vielleicht gefällt euch nicht, kann sehr gut sein. Aber guckt ihn euch an. Ich glaube, ihn gibt es auch auf Amazon Prime mittlerweile.
Ich kann auch empfehlen, ihn sich mehrfach anzugucken und dann beim zweiten oder dritten Mal mit Leuten zu gehen, die sie noch nicht geguckt haben und dann einfach nur deren Gesichter und die Reaktionen.
Yeah.
Sehr, kann ich sehr empfehlen. Gute Erfahrung, wenn man irgendwann wieder ins Kino gehen kann oder so.
Ich tue mich auch manchmal ganz schwer damit, neue Filme zu gucken und will dann immer meiner Freundin irgendwie coole Filme zeigen, weil die noch nicht so viele kennt. Aber irgendwie ist das mit meiner Freundin auch gar nicht so einfach, weil die sich dann nicht unbedingt immer für die, weil wir einen unterschiedlichen Filmgeschmack haben. Das ist dann immer ein schwieriges Thema.
Mhm.
Aber ja, ist natürlich immer super, Leuten Film zu zeigen, wo man so weiß, oh Gott, jetzt passiert gleich was Cooles. Und die Person wird damit halt nicht rechnen oder wird es halt nicht verstehen.
Ja, ich gucke gerade mit meinem Freund die ganzen Harry Potter Filme. Mhm. Und ich bin halt ein sehr großer Harry Potter Fan.
Ja.
Also ich bin damit aufgewachsen. Ich liebe das, ich habe alle Bücher gelesen.
Hat er die noch nicht gesehen oder was?
Naja, er hat schon alle irgendwann mal geguckt, so, einmal okay. Oder ja. So, aber ich bin dann immer so, oh, das ist hier so schlecht dargestellt, und das ist total verkürzt, das versteht man dann noch gar nicht und so, und er so, Judith, darf ich bitte einfach den Film gucken?
Ja, ich glaube, das ist für Leute, die das Buch gelesen haben, sehr schwierig.
Mhm.
Ich habe die Bücher nicht gelesen, muss ich dazu sagen, aber ich kann mir halt, also doch, ich habe in ein, zwei Bücher mal, also ein paar Stellen habe ich gelesen, die zum Beispiel auch nicht im Film drin sind. So Leute, die keine Harry Potter geguckt haben, haben auch meistens Herr der Ringe nicht geguckt und Fluch der Karibik manchmal auch nicht, so. Und
ich denke dann immer, hattest du keine Kindheit?
Genau, und dann will man unbedingt, dass die das gucken.
Ja.
Das Problem ist, dass so erwachsene Leute, wenn sie sich den ersten Harry Potter Teil angucken, erstmal überhaupt nichts damit anfangen können und sich denken, boah, sind alles so kleine Kinder irgendwie. Und Leute, wenn ihr das noch nicht geguckt habt, quält euch durch den ersten Teil so ein bisschen durch.
Ach, der erste Teil ist doch filmisch total schön.
Er ist echt schön, er ist so süß, aber er ist auch total cool gemacht, dass das halt alles, da haben die Kulissen ja, da haben die auch noch nicht so viel.
Die haben ja da die visuelle Welt aufgebaut im ersten Teil, die dann in den nächsten erweitert wird und, ach ja.
Also, da noch größere Empfehlung von uns beiden, schätzungsweise, dann guckt euch das meinetwegen auch mit jemandem zusammen an, der Harry Potter schon gesehen hat, weil eigentlich jeder, der mal alle Teile durchgeguckt hat, guckt ja auch gerne wieder, wenn nur ein bisschen Zeit dazwischen vergangen ist.
Ja, für mich ist das so ein bisschen so Komfortfilm gucken. Also das ist jetzt nicht so, das Filmerlebnis oder so. Ja, also so, jeder hat ja auch so Komfortserien, die man halt so anguckt, wenn man, also keine Ahnung, How I Met Your Mother ist das bei mir zum Beispiel, oder Gilmore Girls. Ne?
Die man so nebenbei einfach schaut.
Genau.
Ja, bei mir sind das momentan eher teilweise Animes, weil ich bei Animes nicht immer die ganze Zeit darüber, das ist tatsächlich bei einige Leute haben mir das gesagt, die halt auch so im Filme-Dreh-Ding drin sind, dass du hast halt nicht diesen Stress von wegen, du denkst die ganze Zeit darüber nach, wie haben die das gemacht und dir ist das nicht die ganze Zeit so bewusst, weil du weißt halt so Animes, da musst du halt nicht drauf achten, so, das ist alles komplett egal.
Das stimmt, also manchmal kann ich das abschalten, aber ich erwische mich auch dabei dann zu denken, boah, das muss ja ewig gedauert haben, das zu drehen, oder Alter, was war das denn für ein organisatorischer Aufwand, auch als Produktion, Mensch, der in meiner Produktion gearbeitet hat.
Dann tun die coolen Szenen trotzdem irgendwo ein bisschen weh.
Mhm.
Und man hat auch immer das Gefühl, wenn die halt was drehen, dann sind die halt schon eingeschränkt. Animationsfilme sind halt nicht eingeschränkt. Dann gibt's halt eine riesige Explosion und das hat halt einfach jemand gemalt, so weißt du. Oder animiert quasi. Das ist halt, da kann halt alles passieren. Serien sind oft irgendwie noch vorhersehbar, weil man halt alle Twists und so, die es gibt, meist schon irgendwo gesehen hat.
Ja, das stimmt. Wobei, das Ende bei How I Met Your Mother ja auch ein ganz schöner Twist war.
Ja, das stimmt. Natürlich reden wir vom eher traurigen Ende.
Ja,
genau.
Also das offizielle Ende.
Das offizielle Ende, genau.
Also, wir können es ja auch an der Stelle spoilern, Leute, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Bisschen spät dran, würde ich sagen. Nein.
Ja.
Dann könnt ihr jetzt skippen.
Genau, dann skippt mal irgendwie 5 Minuten in die Zukunft, weil Judith möchte jetzt gern das Ende von mit dem Arthur spoilern.
Nein, ich rege mich nur immer so leidenschaftlich gerne darüber auf, weil ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel für schlechtes Storytelling, weil die haben diese Figuren ja über Jahre aufgebaut.
Ja.
Ne? Und die haben, das war ja deren Idee, dass sie das am Ende wollen, dass dann Ted und Robin wieder zusammenkommen.
Yeah.
Und dann haben die das aber, die haben ja diese ganzen Szenen mit den Kindern dann auch schon vorher gedreht, während der ersten Staffel, und haben diesen Plan, dann komme was wolle, durchgedrückt, obwohl es am Ende mit den Figuren, wie sie dann geworden sind, überhaupt keinen Sinn mehr ergeben hat.
Ja.
Weil man hat ja immer und immer und immer wieder gesehen, Tate und Robin, schlechte Idee.
Ja. Naja, also ich finde das gar nicht so schlecht. Die Sache ist halt, Robin wollte halt keine Kinder, aber die sind ja auch älter geworden so. Und ich glaube, in so einem Alter, wo er dann halt, er hat schon die Kinder. Und
ja.
Sie, ja, weiß nicht. Und ich glaube, so mit diesem, man reift dann so und irgendwann passt man schon zueinander, weil man halt die unterschiedlichen Ziele, die man im Leben hat, dann irgendwie sich schon so ein bisschen erledigt haben.
Ja, aber das Ding ist, sie haben das ja nicht, also ich gebe dir voll recht, das kann man so machen, aber sie haben es ja nicht so erzählt.
Ja.
Sie haben es ja so erzählt, ist die komplette 9. Staffel war ja die Hochzeit von Barney und Robin. Und dann eine Folge, zwei Folgen später, ach so, ja, Zeitsprung in die Zukunft, jetzt sind sie geschieden und jetzt sind Ted und Robin wieder zusammen und die Mutter ist tot. So.
Yeah.
Wenn man das so erzählt hätte, die 9. Staffel von wegen jede Folge meinetwegen irgendwie 2 Jahre in die Zukunft oder so.
Ja, dass man das quasi noch eine ganze Staffel ausgebaut hätte, dann wäre es vielleicht noch.
Aber man wollte halt auch irgendwie die Mutter zeigen und so und
halt
kennenlernen.
Ich wollte gerade sagen, es wäre halt auch eine Folge gewesen, die dann auch richtig traurig wahrscheinlich geworden wäre, weil es da nur darum gegangen wäre, dass die Mutter irgendwie gestorben ist. Aber wäre auch okay gewesen.
Der emotional payoff hat halt nicht funktioniert, weil ich am Ende dann nur gedacht habe, wieso?
Ja.
Okay, alle, die jetzt...
Jetzt könnt ihr wieder zuhören. Ja. Ich muss gerade irgendwie an, oder vorhin bei Plot Twists an Westworld denken. Kennst du die Serie?
Ich habe, also es ist mir bekannt, dass es eine Serie ist, die es gibt, für die Ramin Djawadi auch die Filmmusik geschrieben hat, also der Komponist auch bei
Game of Thrones. Die Sache ist, genau, ist halt auch eine krasse Serie irgendwo, zieht sich halt auch echt lang. Ich glaube, ich müsste dann wahrscheinlich einfach mal die 2. oder 3. Staffel da mal gucken, weil ich habe nur die 1. gesehen, hat am Ende irgendwie 2, 3 richtig krasse Plot-Twists, wo man so auch wirklich denkt, so, wow, krass, okay, das hat selbst mich überrascht. Ist zwischendurch aber nicht so spannend, aber da geht's halt, das ist halt ein bisschen, das ist vielleicht auch ganz interessant für die anderen Rollen, die wir noch haben, weil es darum geht, dass eine große Firma erstellt halt quasi einen Ort, wo man hinreisen kann, so einen wilden Westen, also mit so Robotern, die halt auch so lebensecht sind und so, damit Leute so ein Cowboy-Erlebnis nacherleben können. So, die können machen, was sie wollen, die können umbringen, wen sie wollen, weil sie alles nur irgendwie Roboter sind und so. Und wo es dann natürlich auch darum geht, dass die Roboter vielleicht dann doch auch menschlicher werden, als sie ursprünglich mal gedacht waren. Und ist auch sehr spannend und ist auch unglaublich gut animiert alles. Aber es zwischendurch halt zieht sich ein bisschen so, weil bei HBO, die machen halt immer sehr lange Folgen, irgendwie so 2 Stunden eine Folge gefühlt oder näher 90 Minuten halt und dann irgendwie 8 Folgen eine Staffel und dann am Ende hast du zwar einen krassen Plot-Twist, wo du denkst, boah, weil dann fragst du dich trotzdem, okay, aber hat sich das jetzt gelohnt für diesen Plot-Twist, das zu gucken, weil es ist irgendwie cool, aber nochmal würde ich es mir nicht angucken. Aber das ist halt, ich glaube, das ist halt am Anfang von Game of Thrones auch so gewesen, dass ich mir dachte, in der 1. Staffel, boah, das zieht sich aber ganz schön. Obwohl es halt krass gemacht ist.
Ja, also ich fand halt bei Game of Thrones trotzdem die Charaktere alle so interessant und wie sie miteinander interagiert haben, dass es einen über dann doch ein bisschen Durststrecken hinweg gerettet hat.
Das stimmt allerdings, ja.
Also ich fand teilweise in den 1. Staffeln die Erzählweise, also das ist ja bei Game of Thrones auch sehr interessant, die Erzählweise ja erstmal sau langsam. Ne?
Ja.
Weil die sich ja auch an den Büchern orientiert, aber gleichzeitig muss man es ja auch übersetzen auf das Medium Serie. Und dann hat es ja aber doch dann stark angezogen, sage ich mal.
Ja, ne? Ja.
Also wenn man sich überlegt, die 5. Staffel, wie unglaublich langsam die erzählt wurde. Und dann im Vergleich mit der 6., 7. und dann dieser unsäglichen 8. Staffel,
über die
ich heute nie wieder reden möchte.
Ja, genau. Das ist schon...
Könnt ihr euch wahrscheinlich auch aus Storytelling...
Tut schon weh. Wenn da, das ist halt dasselbe wie bei How I Met Your Mother, dass man einfach den Schluss halt zusammenpresst und einfach um... Ich weiß nicht, hat wahrscheinlich auch so seine Gründe, weil man das wahrscheinlich, wenn man zu lang zieht, einem irgendwie die Sachen dann zu schnell auch selbst klar werden, was als nächstes passiert oder so.
Ja, aber ich finde, man hätte dieses Ende mit Daenerys oder so, ich will jetzt auch gar nicht
darüber reden. Oder man hätte da auch...
Aber man hätte das ja voll gut... sinnvoll über 2 Staffeln aufbauen und erzählen können, dass sie verrückt wird.
Ja, genau, dass man das halt länger macht. Das Ende ist halt so ein bisschen Hollywood-mäßig, ne?
Ja.
So, das war halt irgendwie vorhersehbar und war ja klar, dass der Film so endet. So wie wenn man sich Marvel-Filme anguckt. Mm. Man weiß halt irgendwann, okay, die haben jetzt jeder Marvel-Film hat irgendwo dann nochmal einen eigenen Humor. So ein bisschen. Aber im Grunde sind die halt schon sehr, sehr ähnlich. Und am Ende wird halt der Bösewicht irgendwie.
Ja, also das hat mich auch aufgeregt. Ich dachte, das muss doch irgendeine Hintergrundstory geben mit diesen weißen, mit den White Walkers. Das kann, ja. Können doch nicht einfach nur so Plattitüden Bösewichte sein, die einfach so zombie-mäßig alles umrennen wollen.
Ja, ja.
Das fand ich total, also da war ich sehr enttäuscht. Und das dann halt, ich konnte das nicht so richtig glauben, da war dann halt, wie heißt der Ober-White Walker nochmal? Also erstens, dass Arya ihn tötet, fand ich total Quatsch.
Also, das ist auf jeden Fall gespoilert. Okay, Moment. Ja. Also, okay, wir spoilern jetzt an der Stelle auch nochmal das Ende von Game of Thrones, ja. Okay, bitte überspringen Sie nochmal 3 Minuten. So, Arya tötet den Anführer der Weißen Wanderer, wo wir gerade nicht sicher sind, wie der heißt. Dann ist er halt tot.
Ja, ich finde, das hat
lächerlich.
Das hat keinen Sinn ergeben. Also ich finde, also erstens hätte Jon ihn
ja,
töten
total,
müssen.
Total. Die haben das halt so auf Krampf raus, so von wegen, oh nein, alles ist verloren und dann wird doch alles wieder gerissen. Wie es halt in einem Hollywood-Film ist.
Ja, also sie haben ja gesagt, sie wollten das machen, um Expectations zu subverten. Also, ne, das war ja auch so eine Art Meme dann fast. Aber ich finde, dass es halt früher bei Game of Thrones gut funktioniert hat, weil es logisch war. Also, weil es funktioniert hat wie die echte Welt und eben nicht so Hollywood-mäßig war. Genau, also deswegen, also es war schon ein krasser Schock, dass Ned gestorben ist am Ende von der ersten Staffel. Okay, sorry, noch ein Game of Thrones.
Ja, nee, wir sind auch beim
Spoiler-Talk, den wir hier machen.
Kleiner Spoiler-Talk. Ja, die Sache ist halt auch, der einzige Plot-Twist am Ende war halt, Arya sagt so, ja, ich muss jetzt was unternehmen. Und du denkst ja halt so, ja klar, sie können jetzt losgehen und irgendwie ein Wichtiges töten. Aber das wäre viel zu einfach und es wäre voll dumm. Deswegen passiert das bestimmt nicht. Plot-Twist, es passiert doch. So. Und wie fandest du das Dingens König geworden ist?
Bran? Total dumm. Also also diese ganze Szene, wo sie darüber gesessen haben und darüber beraten haben, hat mich extrem aufgeregt. Und vor allem dieser Satz, who has a better story than Bran the Broken? Dachte ich so, okay, literally jede andere Figur in der Serie hat eine bessere Story als Bran.
Pause?
Genau, also jede andere Figur außer Bran, würde ich sagen, kann man einen Case für machen, hat eine bessere Geschichte als
ja,
er.
Warum setzt man die noch auf den Thron so?
Und dann auch dieser Satz, why do you think I came all this way? Also, was bedeutet das denn? Also es wird ja so ein bisschen die Aussage gemacht, dass es Sinn macht, dass er König wird, weil er es nicht will oder weil er irgendwie nicht mehr Bran ist, aber letztendlich ist er irgendwie doch wieder Bran und... Ist er jetzt ein Evil Super G?
Wollte gerade sagen. Also das wäre halt wenigstens nochmal ein Plotfest gewesen, wenn die den jetzt auf den Thron setzen und der dann am Ende böse ist. Aber der ist ja scheinbar nicht mehr böse.
Und vor allem, es hat sich ja auch letztendlich jetzt gar nichts dadurch geändert, dass er König geworden ist, oder? Also außer dass
ja, er ist
Starks,
halt voll. Er ist halt voll weise und die Starks sind jetzt an der Macht, so klar.
Also, sie haben nicht wirklich das Wheel gebrochen. Also sie haben nicht wirklich eine Revolution jetzt deswegen angezettelt.
Also zu Game of Thrones kann man abschließend so sagen, ja, der Weg ist das Ziel.
Ja,
guckt
also,
euch an.
Wenn ihr jetzt immer noch zuhört und euch ärgert, dass wir euch jetzt so arg gespoilert haben, weil ihr es noch nie geguckt habt, dann würde ich euch empfehlen, guckt einfach die ersten 6 Staffeln und
dann
hört auf.
Dann habt ihr schon wieder. Dann, oh, genau. Nee, guckt es euch ruhig komplett an, dann wisst ihr, was wir meinen, beziehungsweise dann wenn ihr 6 Staffeln geguckt habt, habt ihr schon wieder vergessen, was wir hier gesagt haben. Weil wenn ihr noch kein Game of Thrones geguckt habt, dann sagen euch die Namen auch nichts.
Also ich wurde auch, also ich habe sehr spät angefangen. Ich habe angefangen, als die 7. Staffel gerade neu war, habe ich angefangen, Game of Thrones zu gucken.
Mhm.
Und ich war auch massiv gespoilert, weil einfach das Internet voll davon war zu dem Zeitpunkt. Ich wusste von einem sehr, sehr großen Plottwist in der 5. Staffel schon, den ich jetzt nicht... Ach so, ja, das wusste ich auch, aber ich meine jetzt noch einen anderen.
Ah, okay. Hören wir den Spoiler mal auf.
Ja, wir hören jetzt mal auf Spoiler, genau. Aber man kann es sich trotzdem angucken, es macht Spaß.
Ja, oder man liest die Bücher.
Ja, wobei ich das ehrlich gesagt auch nicht gemacht habe. Ich habe das erste Buch gelesen, aber mir hat das Stil nicht so gefallen und ich finde das tatsächlich in der Serie besser umgesetzt.
Ja.
Es ist einer der wenigen Fälle, wo ich das so sagen würde.
Wo es sich, weil sie es halt so lang gezogen haben. Weil sie halt sich die Zeit genommen haben, die Geschichte wahrscheinlich wie im Buch zu erzählen. Boah, das wäre es ja gewesen, wenn die das auf 3 Filme runtergebrochen hätten, ne? Das wäre richtig mies gewesen.
Aber ich finde halt auch, dass sie, als sie dann vom Buch weg mussten in der 6. Staffel.
Dass sie es nicht so schlecht gemacht haben ursprünglich.
In der 6. Staffel war es noch gut. Also da haben sie auch Charaktere erfunden, die es in den Büchern gar nicht gibt. Wie zum Beispiel Ramsay Bolton, geniale Figur.
Oh ja.
Ne? Oder, also gut, vielleicht ein bisschen zu bösartig, aber...
Ja, yeah, aber trotzdem mein Lieblingscharakter in der ganzen Serie.
Und The Battle of the Bastards, was für eine geniale Folge. Oder ja. Dann das mit, ja, ich sage mal, Cerseis genialem Schachzug da, ohne jetzt noch weiter zu spoilern.
Mhm. Ja, es war auch schon immer...
Und diese ganze Religionsgeschichte, richtig, die sie da erzählt
richtig
haben.
Richtig bedrückend mit den Spatzen, war das?
Hieß das so? Ja, genau.
War schon bedrückend. Und irgendwo war man dann auch froh, als die Sache vorbei war, ohne zu spoilern. So, soviel zu Game of Thrones. Und dann kehren wir mal ein bisschen zurück zu unseren Charakteren vielleicht. Also, wir haben ja zum Beispiel jetzt die Alisa immer noch, die wir gerade gelesen haben. Und die wäre ja quasi die Kandidatin, um sie mit der, wie hieß sie, ihren französischen Namen
verbinden? Louise Dominie habe ich sie, glaube ich, genannt.
Das ist halt jetzt die Frage, wird da eine historisch queere Story draus? Das ist halt die Frage.
Mit ihrem Portal? Ja, die Frage ist, kann man sich mit diesem Portal auch durch die Zeit bewegen oder nur durch...
Also man könnte ja eh erzählen, dass sie eine andere Sprache spricht, ja? Dass sie... Und man könnte auch meinen oder denken, dass sie halt vielleicht gar nicht auf der Erde sind von Anfang an. Also es ist natürlich weit hergeholt, dass sich eine andere Spezies auf einem ganz anderen Planeten genauso entwickelt wie wir. Aber wäre halt vielleicht auch eine interessante Theorie, dass genau das oder sie halt in eine... Aber ja, vielleicht auch einfach durch die Zeit, weil klar, man weiß ja, im Universum gibt's halt Orte, wo die Zeit schneller und langsam vergeht. Und wer weiß, was passiert, wenn man durch ein Portal reist. Vielleicht landet man dann in einer ganz anderen Zeit. Vielleicht landet sie auch in einer ganz anderen Zeit, aber am gleichen Ort. So, vielleicht reist...
So ein bisschen Back to the Future mäßig.
Ja, genau, vielleicht reist sie einfach 2500 Jahre, oder noch ein paar mehr. Sogar 3000 Jahre in die Vergangenheit. Und dann. Also ich finde, man muss halt in manchen Geschichten einfach Priorität nicht unbedingt auf die Logik legen, ob das funktioniert oder nicht, sondern wenn man sagt, okay, das wird vielleicht eine Love Story, vielleicht eine Geschichte, wo es einfach um andere Sachen geht, als dass das halt alles logisch erklärbar ist.
Ich stimme dir zu, ich finde, es muss aber inhärent, also innerhalb der Story muss es logisch sein. Also man muss quasi eine Welt sich ausdenken, die in sich logisch ist, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht von außen betrachtet logisch ist.
In sich logisch kann man ja erzählen, dass das Portal einfach dorthin führt, wo wir sie haben wollen.
Mhm.
Weil es ist ein Portal, Portale gibt's halt bisher nicht wirklich. Deswegen kann man davon ausgehen, dass Portale einfach alles können, was man will. Also kann ja auch sein, dass Portal dich noch schrumpft oder so, weißt du, theoretisch.
Aber ich finde, man muss auch immer mit so Gegenständen, die irgendwas können, aufpassen in Geschichten, dass sie nicht zu viel Macht haben.
Genau.
Zum Beispiel, um jetzt nochmal kurz auf Harry Potter zurückzukommen und auf die Zeitumkehrer in Harry Potter.
Ja,
die haben
einfach
viel zu viel Macht.
Das wollte ich gerade sagen. Also mit den, wenn die, stimmt, die sind schon ein bisschen krank.
Also man müsste halt zum Beispiel vielleicht sagen, also dass vielleicht nicht jeder Zugang zu so einem Portal hat oder dass die Nutzung irgendwie eingeschränkt ist.
Ich hätte das halt vielleicht auch einfach so erzählt, dass sie halt probieren, an Portalen zu forschen und irgendwas geht schief und überall tauchen teilweise Portale auf, aber keiner geht halt eigentlich rein. Aber ihr Drang danach, irgendwo anders hinzugehen, ist halt irgendwie so groß. Oder sie ist halt auch gerade in Gefahr oder irgendwie von irgendwas verletzt oder traurig oder so, dass sie da einfach durchspringt so. Weiß nicht, vielleicht macht ihr Freundschluss oder der Mann, bei dem sie lebt, stirbt und alle fragen sich so, hä, warum lebst du hier bei ihm? So, das kann ja nicht sein, dass du hier wirklich wohnst. So, du musst jetzt auf jeden Fall ausziehen und dann sitzt sie auf einmal dann alleine da und dann sieht sie einfach öffnet sich einfach vor ihr Portal und sie sieht das so als Zeichen des Schicksals und sie geht einfach durch.
Also der Grund, warum sie ja nach oben gekommen ist, wenn ich das richtig verstanden habe, also
sie war halt bei einem Arztbesuch auf einer mittleren Ebene und auf einer mittleren Ebene kommen manchmal auch die Leute zusammen. Da kommst du halt wahrscheinlich nur, da gibt's so Ärzte und sowas. Mhm. Kommst du halt auch nur hin, wenn du einen guten Grund hast, wie wenn man halt zur Corona-Zeit verreisen will. Und manchmal kommen halt reiche Leute auch nach unten, auch aus verschiedenen Gründen, weil es halt Läden gibt oder so, die es oben vielleicht nicht gibt. Dann ist da so ein älterer Mann irgendwie, der sagt, Ah, du bist ein hübsch, also weißt du, so, du bist ein hübsches Mädchen und sie steht so da und denkst, ja, danke, unangenehm. Und dann so, ich hatte einen Job für dich auf der oberen Ebene. Und der weiß halt schon genau so, okay, ja, wenn ich ihr das anbiete, dann wird sie kaum Nein sagen, weil das ist so die größte Chance, die sie in ihrem Leben bekommt. Und irgendwie ist die Mutter vielleicht noch dabei und die denkt sich auch so, oh Gott. Oder die Mutter reagiert auch so drauf, so, ach, ja, sie hat auch irgendeinen Job gesucht, so, und sie will vielleicht auch gar nicht so wirklich, weil sie denkt so, nein, ich möchte bei euch bleiben. Und, aber am Ende macht sie es dann halt doch, weil sie...
Vielleicht könnte man das dann, also, das sind ja Aufstiegsbedingungen, die relativ willkürlich sind dann, ne?
Ja.
Aber dann für einige Leute schon existieren. Und man könnte vielleicht sagen, wenn die Gesellschaft dann, sagen wir, die Gesellschaft befindet sich dann ein paar Jahre später in irgendeiner Krise.
Ja.
Und das gefährdet die Position von quasi Aufgestiegenen, weil man sagen will, okay, Mist, wir sind jetzt in der Krise, keine Ahnung, vielleicht gibt's eine Pandemie oder eine Wirtschaftskrise oder ein, weiß nicht, wir sind ja in der Zukunft, Alien-Invasion. Und dann sagt man, okay, wir müssen unsere Gesellschaft, warum auch immer, müssen wir uns noch einen Grund ausdenken, wieder ordnen, wieder richtig machen.
Ja, okay.
Und dass man dann sagt, okay, alle, die unter den wenigen A, B, C aufgestiegen sind, müssen jetzt quasi wieder nach unten oder ja. So. Und das könnte sie dann in eine Verzweiflung stürzen.
Ja, dass man sowas als Grund nimmt, ja. Ich habe auch überlegt jetzt gerade, dass es vielleicht auch interessant wäre, wenn wir halt demnächst mal vielleicht auch eine dritte Person haben, dass man ein Dreiergespräch, beziehungsweise dass man einfach so nicht als, wir fangen die Story an und setzen sie genau dort fort, sondern einfach als informatives Gespräch, das so ein bisschen über die Vergangenheit aufklärt, das Gespräch macht, wo sie mit ihrer Mutter und vielleicht mit einem Bruder oder so, der halt eifersüchtig ist vielleicht auch, der sich denkt so, ja, weil sie hübsch ist, darf sie nach oben oder so, der es vielleicht auch nicht so gut findet, dass man so ein Dreiergespräch, ein Gespräch macht, das, wo es halt darum geht, ob sie das jetzt macht, ob sie es nicht macht und
ja.
wo auch so ein bisschen ihr Charakter vielleicht auch schon ein bisschen so rauskommt, wo man guckt, ist sie jetzt ein bisschen stur, ist sie ein bisschen eigensinnig, ist sie, macht sie, was die Mutter sagt, wie reagiert sie darauf, dass der Bruder das alles kacke findet, ist sie da eher so, hä, ich kann da doch nichts dafür, oder ist sie vielleicht sogar, das ist meine Chance und du machst mir die nicht kaputt, so freu dich doch einfach für mich oder so, was auch vielleicht ganz interessant wäre.
Aber ich fände es eigentlich ganz interessant, wenn man sie dann in die Vergangenheit wirft, und sie sich bewusst wird, okay, ich lebe vielleicht in meiner Lebensrealität in einer extrem klassifizierten ja. Gesellschaft, aber vielleicht gibt's nicht mehr so krasse Gender-Stereotypen. Und dann wird sie halt in die, was hatte ich gesagt für Luis, 1950er oder so zurückgeworfen.
Ja.
Und denkt sich, oha.
Also man weiß ja auch nicht, was die da in der Zeit so tragen, ne?
Ja.
Was sie tragen, wie sie aussehen. Vielleicht auch welche Hautfarbe sie haben oder so. Also ist halt die Frage, kommt sie erstmal an und lernt Leute kennen, die sie erstmal nicht gut finden, die sie erstmal so ein bisschen anprangern oder sie als eklig oder was weiß ich.
Man muss sich ja doch überlegen, was sind die Schönheitsideale in 4711 für Frauen?
Ja, genau. Also beziehungsweise man müsste erstmal schauen, in welche Zeit sie genau reist und vielleicht auch ein bisschen Gegensätze finden, damit es halt, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es...
Vielleicht könnte man auch in der Theaterwelt gehen, zu, was weiß ich, Shakespeares Zeiten, wo es noch vollkommen undenkbar war, dass Frauen auf der Bühne sind.
Ja, ja.
Wo auch Crossdressing im Theater eine große Rolle spielt.
Ja, genau. Also da muss man sich ein wenig informieren, beziehungsweise ja, ein paar Gedanken machen.
Ja, ein bisschen Recherche ist leider oft notwendig.
Vielleicht, also warte mal, die andere ist ja Schauspielerin. Vielleicht soll sie eine Rolle spielen, die in der Zukunft spielt. Da muss man nochmal weiterdenken, nämlich wie stellt man sich in der Zeit die Zukunft vor und wie ist die Zukunft dann wirklich aber ganz krass in die Zukunft gedacht.
Jetzt, dann kommen wir wieder zu 1984. Darüber haben wir auch letztes Mal geredet.
Das war was noch gleich?
Ein Roman, der am Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben wurde.
Ah, okay.
Über das Jahr 1984 und wie er sich halt damals 1984 vorgestellt hat. Sehr interessant. Erstaunlich viel recht behalten.
Ach so. Genau, dass man halt da irgendwie so Zusammenhänge findet, beziehungsweise Probleme schafft.
Mhm. Wollen wir nochmal über die Figuren reden, die wir letztes Mal angehauen haben?
Gleich eine Sache würde ich noch kurz sagen. Kennst du die Serie? Ich glaube, die heißt Outlander.
Wo sie auch in die Vergangenheit...
Ja, genau, genau.
Ich habe eine Folge davon gesehen, war aber ehrlich gesagt nicht so überzeugt.
Ja, ich, also meine Freundin wollte die unbedingt gucken. Wir haben auch ein paar Folgen geguckt. Ist auch ganz cool gemacht, so. Habe ich auch nicht so krass abgeholt. Deswegen meinte ich dann irgendwann so, ja, guck gern weiter. Ich, irgendwie ist für mich das nicht so krass. Aber es ist halt da auch so, dass sie halt, man weiß halt nicht, ob sie wieder zurückkommt. Wo man sich so denkt, was würde ich in der Situation machen? Und hier ist es ja noch krasser, weil wenn sie durch ein Portal geht, kommt sie halt wahrscheinlich nicht mehr zurück. Also ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Wo man dann halt guckt, was macht das auch mit ihr? Ich meine, sie wollte ja weg. Sie wollte ja weg, aber sie hat sich das wahrscheinlich anders vorgestellt. So ganz anders. Sie wollte halt reisen und nicht in so ein... Sie landet ja quasi auch wieder in einem Nest, wo sie vielleicht auch nicht wirklich wegkommt oder wo halt alles auch so ein bisschen...
Ja, und dann könnte so ein bisschen... Es ist ja auch oft so ein Ding, dass man sich denkt, wenn ich das habe oder wenn ich da bin oder das erreicht habe, dann ist alles gut. Aber es ist ja auch so ein bisschen... Wherever you go, there you are, ne? Also wo auch immer du hingehst, da bist du dann. Also du nimmst dich quasi selber immer mit und sie nimmt also quasi ihre Probleme auch mit in diese andere Zeit, in dieses andere Leben.
Ja.
Und die könnte man dann halt aber in diese Zeit dann noch übersetzen. Also oft werden Zeitreisengeschichten ja so erzählt, dass die Leute dann quasi in ihrem aktuellen Sein in die andere Zeit gehen, aber vielleicht könnte man das auch machen, dass sie dann da aufwacht und im Prinzip eigentlich eine andere ist.
Das könnte man natürlich auch machen.
Man könnte es auch so erzählen,
dass ihre man zuerst, Seele quasi geschickt wird.
Dass man quasi zuerst gar nicht checkt, dass es die gleiche Figur ist.
Ja, ja. Boah, schwierig.
Da gibt es gerade so eine Idee, die ich hatte.
Ja, ja, da gibt's tatsächlich auch eine Serie, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, wo es halt darum geht, dass auch Menschen in die Vergangenheit geschickt werden, aber da wird der Verstand in andere Körper in der Vergangenheit geschickt.
Also vielleicht ist Alisa Louise. Dann hätte man halt keine Love Story mehr, sondern...
Ja, yeah. Also es ist schon kompliziert. Also ich weiß nicht, die Sache ist, filmtechnisch bzw. serientechnisch würde man es wahrscheinlich so machen, was ich gerade noch überlegt habe, dass sie halt durch ein Portal erstmal in die Vergangenheit reist, aber dann, also sie springt durch dieses Portal und das Portal verschwindet hinter ihr, ja? Aber bis zu dem Punkt, wo sie den Boden berührt oder so, reist sie immer noch in die Vergangenheit. Und zwar circa 1-2 Jahre oder so. Das heißt, sie hofft eigentlich darauf, dass sie, wenn diese 2 Jahre wieder vergangen in der Zukunft ist, dass da dieses Portal erscheint und sie vielleicht wieder zurückkommt. Was vielleicht so ein Ausweg, so ein greifbarer wäre, dass man sagt, okay, sie... Ich glaube, es wäre schon am spannendsten, wenn sie wirklich so, wie sie dort in der Zukunft ist, dorthin reist, weil es halt den krassesten Kontrast gibt. Auch wenn die anderen Sachen auch spannend wären, beziehungsweise vielleicht ist Louise, auch ihre Seelenverwandte so ein bisschen, keine Ahnung. Das wäre ich auch irgendwie lustig, wenn sie sagen, sich dort, vielleicht sehen die auch genau gleich aus. Das wäre irgendwie so ganz komisch. Vielleicht wird sie durchs Portal einfach zu jemandem geschickt, der einfach ihren gleichen, so einen ähnlichen DNA-Code oder sowas hat. Und
Genotyp, ja.
Und dann dort einfach neben ihr erscheint direkt.
Ja, es gibt ja auch, habe ich mal gehört, 7 Menschen auf der Welt, die ziemlich genauso aussehen wie du.
Ja. Yeah.
Also die aktuell auch leben. Und da kann man ja hochrechnen, wie viele das in der Geschichte mal gewesen sein müssen.
Ja, das müssen sehr viele gewesen sein. Beziehungsweise ist halt die Frage, wenn die immer leben, nee, Quatsch, die altern ja auch. Aber man muss sich halt überlegen, über welchen Zeitraum man sich äußerlich verändert. Und wenn man sagt, das sind 3 Jahre, muss es ja vor 3 Jahren nochmal anderen Menschen vielleicht auch gegeben haben, weil man sich ja auch verändert hat. Oder die verändern sich halt genauso wie du. Aber es ist halt, ja.
Ich glaube, es geht eher so um das allgemeine Aussehen. Also die Person kann auch ein paar Jahre jünger oder älter sein als
du. Ja, nee, das ist klar, klar.
Ich meine, es gibt ja auch unglaubliche Unterschiede, wie alt oder jung Menschen aussehen.
Ja, das stimmt.
Es gibt so ein Video auf YouTube, also so verschiedene Videos. Das heißt dann irgendwie 0 bis 99 in Japan oder 0 bis 99 in Frankreich. Boah. Und dann zeigen sie jeweils so einen Menschen, der dann, also in jedem Frame, der dann sagt, ich bin 33, ich bin 34 und so. Ne? Und das ist sehr interessant, weil da man wirklich auch sehr, sehr große Unterschiede sieht. Und gerade bei den älteren Menschen.
Aber immer den gleichen Menschen oder
immer andere? Nein, nein. Immer andere.
Und ja, wollte gerade sagen, sind sie jetzt halt auch super schwierig zu drehen.
Ja.
Da muss sie erstmal 99 Jahre lang in einem Filmprojekt arbeiten.
Gibt's bestimmt auch schon, aber
ja.
Nee. Also genau, es sind immer andere und das ist auch krass, da sehen, also da gab es teilweise auch Beispiele, wo die 70-Jährige irgendwie viel älter aussah als die 90-Jährige und so.
Ne? Ja, klar, das kommt ja immer drauf an.
Ich finde das auch bei sich selber immer interessant zu beobachten, weil man hat ja nicht das Gefühl, dass man sich großartig verändert. Also jedenfalls, seit man irgendwie ausgewachsen ist und so.
Ja.
Und durch die Pubertät durch ist. Aber wenn man sich dann Bilder anguckt von sich selber vor 5 Jahren, denkt man so, oh, okay, krass, anscheinend habe ich mich doch verändert.
Ja. So, Leute, wenn ihr raucht, seht ihr mit 70 aus wie 90. So, genau. Es gibt halt da viele Faktoren, auch wie viel Sport man macht, wie man sich generell so pflegt und auch die Gene halt.
Ja.
Manche Menschen altern halt einfach gefühlt schneller.
Mhm.
Ist ja auch, glaube ich, mit zum Beispiel in der Jugend, auch ja mit den Hormonen und so teilweise. Aber, oder obwohl das wirkt sich, glaube ich, ja eher nur auf Körperwachstum und Haarwachstum dann eher aus, ne?
Mhm.
Weiß ich gar nicht genau, ob sich das dann insgesamt auch aufs Altern auswirkt, dass man dann irgendwann später schon früher alt aussieht oder halt nicht.
Um jetzt nochmal kurz zum Thema Storytelling zurückzukommen, was aber auch mit Thema Altern zu tun hat, hast du diesen Film gesehen, The Curious Case of Benjamin Button oder so?
Ja, ja.
Ja, da ist es, also für diejenigen von euch, die das nicht kennen, ja umgekehrt, ne?
Ja,
also
ja.
Er wird irgendwie als alter Mann geboren und wird dann immer jünger, oder?
Ja, genau.
Ja.
Das ist auch natürlich hart und irgendwie düster auch.
Mhm.
Zumindest wenn du halt als Einziger in so einer Welt lebst. Wenn zum Beispiel Leute sagen, okay, die besten Jahre des Lebens ist halt irgendwie mit 20 oder so, dann kannst du halt so sagen, wenn du irgendwie mit 80 geboren wirst oder mit 70 oder 60, so der Höhepunkt meines Lebens liegt noch weit vor mir.
Mhm.
Aber dafür ist dein Leben dann auch relativ schnell nach diesem Höhepunkt vorbei.
Mhm.
Also es ist so rum, wie wir es erleben, glaube ich, besser.
Ja.
In der Jugend halt die Erfahrung zu machen und dann zu schauen, was stelle ich mit meinem Leben an, wenn ich jetzt noch 40, 60 Jahre habe irgendwie.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, war das aber auch so, dass er dann geboren wird und quasi schon ganz, also den Erfahrungsschatz hat von einem alten Mann, oder?
Was, nee, er ist halt als alter Mann wie ein kleines Kind halt.
Also es ist halt, nur das Aussehen im
Prinzip. Es ist nur das Aussehen, genau, der Körper ist halt irgendwie verschrumpelt. Die Eltern denken so, oh Gott, das überlebt nicht lange und so. Und dann arbeitet er halt dann irgendwie als alter Mann quasi irgendwo und weiß nicht, macht dann auch seine erste Erfahrung irgendwie mit einer Prostituierten, weil er halt ein alter Mann eigentlich ist, so. Wird dann aber immer jünger und alle staunen halt dann irgendwann. Nee, es ist sehr cool, will ich mir auch demnächst nochmal angucken.
Ich habe die gesehen vor 5 oder 10 Jahren oder so.
Schon. Ja, genau, ist bei mir halt ungefähr genauso. Ich wollte gerade noch irgendwas erzählen, genau. Und zwar, Menschen werden ja auch immer älter. Das heißt, es kann ja auch sein, dass im Jahre 4711 Menschen vielleicht auch gar nicht mehr so wirklich viel altern, beziehungsweise eher an anderen Sachen sterben, beziehungsweise körperlich nicht mehr altern.
Mhm.
Trotzdem aber mit 70, 80, nee, mit sagen wir 120
und das hängt,
sterben einfach.
Also es gibt ja auch so einen Film, der heißt In Time.
Ja, da muss ich auch gerade dran denken.
Ja, genau. Also da ist es ja so ein bisschen das Prinzip, dass du es dir leisten kannst, länger zu leben, wenn du reich bist.
Ja, auch sehr cooler Film. Gibt's auch auf Amazon Prime.
Ja, das finde ich eigentlich auch ein cooles Konzept.
Ja.
Also, dass man vielleicht sagen könnte, das ist vielleicht der Grund, warum dann umstrukturiert werden muss, weil jetzt das jetzt zur Verfügung steht und so, oh nein, das können wir nicht den Arm geben.
Ja, genau.
Und dann wird abgeriegelt und also, vielleicht kommt sie dann noch irgendwie dran oder so.
Ja, also das ist halt vom Prinzip her so, dass man halt bis zu seinem 25. Lebensjahr normal lebt. Und man hat halt eine Uhr quasi auf seinem Arm, die halt eine 1 mit ganz vielen Nullen ist, quasi ein Jahr symbolisiert.
Mhm.
Und wenn du halt dein 25. Lebensjahr irgendwie erreichst, dann geht diese Uhr los und nach einem Jahr läuft die halt ab und du stirbst theoretisch. Jetzt ist aber Zeit dort auch die Währung und du kannst halt die Zeit immer hin und her schicken von Mensch zu Mensch. Und musst dir halt quasi deine Lebenszeit erarbeiten. Und es gibt dann halt die armen Menschen, die sind dann halt wirklich so, die haben immer nur einen Tag auf ihrem Arm, müssen halt jeden Tag arbeiten, um sich halt einen neuen Tag zu bekommen oder so. Also die leben so von Tag zu Tag. Und die reichen Leute, die haben halt dann die 200 Jahre auf dem Arm und können halt machen, was sie wollen. So. Und das ist auch ganz krass, dass dort dann eine reiche Familie auch vorgestellt wird. Und ein Mann mit seinen, und neben ihm stehen halt 3 Frauen. Und das eine ist halt irgendwie seine Mutter, das andere ist seine Frau und das nächste wieder ist seine Tochter. Und die sehnen sich halt auch alle ein bisschen ähnlich und
sehen halt alle aus wie 25.
Genau, sind aber natürlich alle unterschiedlich alt dann auch. Sehr, sehr guter Film auch.
Oh nein, ich bin 25.
Ich in einem Jahr. Dann fängt meine Uhr an zu laufen.
Meine Zeit ist abgelaufen bald.
Apropos Zeit, beziehungsweise ich habe jetzt gestern habe ich mir auch auf Amazon Prime einen neuen Film angeguckt, Songbird heißt der. Da geht's halt um Coronavirus von Michael Bay, wo man erstmal so denkt, okay, viele Explosionen und so. Ist auch nicht so krass, aber ist auch relativ interessant auch gemacht. Es geht halt darum, dass der Coronavirus halt tödlich wird und einfach alle Menschen, die halt irgendwie positiv getestet werden oder die halt auch einfach Fieber haben oder so, werden einfach abgeholt und in so eine Zone gebracht, wo du halt einfach nicht mehr rauskommst eigentlich. Und dann gibt's aber ein paar Leute, die immun sind. Die sind so die einzigen, die sich in der ganzen Welt eigentlich frei bewegen können. Die anderen sind halt einfach zu Hause und dann geht's halt da, die Hauptperson ist eigentlich jemand, der halt Post ausstellt, so. Und der halt den reichen Leuten dann auch Post bringt, so, weil der immun ist und so. Und der sich aber auch im Mädchen verliebt hat, der auch immer Post bringt und die aber noch nie gesehen hat, weil die halt zusammen irgendwie mit ihrer Mutter, glaube ich, oder so, nee, mit ihrer Oma, glaube ich, in einer Wohnung in Quarantäne quasi ist. Ja, und ja, mehr möchte ich dazu auch gar nicht erzählen.
Klingt spannend.
Ist ganz gut, keine so gute Bewertung, verstehe ich auch. Das Ende, beziehungsweise wie es dann irgendwie weitergeht, ist, ja, nee, vielleicht nicht so gut, aber ich finde es trotzdem interessant. Und es gibt dann so auch, also ich habe in letzter Zeit ein paar Filme gesehen, die einem so ein richtig komisches Gefühl gegeben haben. Und zwar der Film halt, weil du dir so denkst, oh Gott, du vergisst dann zwischendurch so, okay, aber Corona ist ja nicht, also ich, so gefährlich ist es ja nicht. So, ich bin zwar jetzt auch in Quarantäne oder keine Ahnung, oder ich bin jetzt auch eingesperrt, so. Aber das gibt dann so ein erleichterndes Gefühl von wegen, okay, aber mein Leben ist nicht vorbei, so. Ja. Mein Leben geht noch weiter und Corona geht hier irgendwann hoffentlich mal wieder vorbei. Genau, das war der eine Film. Und der andere Film, ein ganz krasser Film, Replikas mit Keanu Reeves. Da geht's darum, dass er daran arbeitet, den Verstand eines Menschen, der auch gestorben ist, in einen Roboter reinzusetzen und das halt bisher nicht hingekriegt hat. Und in einer großen Firma arbeitet, wo es auch, und sein bester Freund oder so, der arbeitet halt daran, Menschen zu klonen. So, weißt du, Menschen zu klonen, einfach den Körper zu klonen. Und dann passiert Folgendes, nämlich seine Familie stirbt, seine komplette Familie. Und er, anstatt der irgendwie Polizei ruft oder so, speichert er halt deren Verstand ab und probiert halt, die zu klonen und den Verstand da reinzusetzen in diese Körper und so zu tun, als wäre nichts passiert. Und es ist halt, gibt einem ganz komisches Gefühl, dieser Film. Also ich, vor allem bei mir war das halt auch so, ich habe den so zur Hälfte geguckt, dann hatte ich irgendwie was zu tun und dann bin ich irgendwie schlafen gegangen und ich habe irgendwie die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie es weitergeht und was da so. Bin ich angerufen? Oh ja, ich werde angerufen. Da gehe ich mal später ran. Ich rufe sie später zurück. So. Okay. Ja, nee, das ist auch, den gibt's auf Netflix. Immer schön sagen, wo es die Filme gibt. Weil ich bin ja auch nur ein normaler Mensch, der halt auf Streaming-Plattformen unterwegs ist.
Ja. So. Ich habe auch am Anfang von der Pandemie mir so Pandemiefilme angeguckt. Ja. Um dann hinterher zu sagen, okay, ja, so schlimm ist ja nicht.
Ja. Yeah.
Also ich habe Outbreak geguckt.
Die heißen halt auch alle irgendwie, vielleicht habe ich ihn gesehen.
Da geht es um so ein Virus, also so um so ein mutiertes Ebola-Virus.
Okay.
Woran du auch dann innerhalb von kürzester Zeit ziemlich ekelerregend stirbst und so.
Oh, okay.
Und das war auch, ja, sehr, sehr interessant. Und da hat man sich hinterher auch gedacht, okay, so schlimm ist gar nicht.
Ja, ja, genau.
Pandemie ist in Wirklichkeit viel langweiliger.
Das stimmt. Das ist einfach langweilig und belastend, dass man halt so viel alleine ist und man muss halt gucken, was man aus seinem Tag macht.
Ja, also ich habe das auch oft gelesen, das ist die langweiligste Apokalypse aller Zeiten. Das, aber man muss sich halt auch klar machen, dass man sehr glücklich sein kann, wenn in seinem eigenen Familienfreundesumkreis noch niemand daran gestorben ist oder noch
ja, natürlich, ja.
Krasse. Also ich meine, es sterben ja jeden Tag tausende Leute daran. Ja. Und ich schätze mich sehr glücklich, dass es bisher niemanden gibt in meinem Umfeld.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne auch niemanden, der daran gestorben ist. Ich habe zum Beispiel letztens erfahren, dass irgendwie die Schauspielschule, ich war in zwei Schauspielschulen ja, und die eine, dass es dort halt auch irgendwie einen recht großen Ausbruch gab, dass alle irgendwie krank geworden sind an Corona und dass die deswegen dann eine Zeit lang zugemacht hat, weil die halt auch so ein bisschen dann noch irgendwie trotz allem, trotz dass alle Schulen irgendwie zugemacht haben, noch weitergemacht haben oder so. Und das eine Mädchen, was mich angeschrieben hatte, ob sie nicht auch mal hier noch, ob sie noch irgendwie so ein bisschen dabei sein kann, sich ein bisschen anschließen kann beim Podcast, wo ich zu mir meinte, ja, du kannst auf jeden Fall vielleicht mal eine Folge dabei sein. Die hatte auch schon mal Corona und ist auch Krankenschwester. Das ist vielleicht ganz interessant, da dann auch noch mal was zu hören, aber...
Ich finde es auch interessant, weil einige Serien, die ja jetzt gerade produziert werden, laufen nach dem Motto, okay, wir tun unsere Serie später in einer Welt, in der es Corona nicht gibt.
Ja, die meisten, ja.
Und das finde ich eigentlich auch ganz nett, weil man will ja auch so ein bisschen, man guckt ja auch jetzt Serien, um so ein bisschen ja der Realität zu entkommen. Aber ich finde es auch spannend, wenn die das dann also auch umsetzen, dass es das gibt.
Ich wollte gerade sagen, es ein bisschen zu thematisieren.
Grey's Anatomy macht das interessanterweise.
Mhm. Was, da gibt's Corona?
Ja, in der neuen Staffel.
Ah ja, okay.
Corona.
Ja, weil es ja auch irgendwie für Grey's Anatomy super interessant ist, schätze ich mal, wenn die da mit Krankenhäusern dann ja auch überlaufen oder was weiß ich.
Also ich habe es noch nicht gesehen, ehrlicherweise.
Ich werde es mir auch nicht angucken, weil ich würde mir nicht einfach irgendeine Staffel von irgendeiner Serie angucken, wo ich den Rest gar nicht kenne.
Ja, Grey's Anatomy ist halt, ich glaube, die längste Serie aller Zeiten oder so.
Echt?
Auf jeden Fall die längste Medical-Serie.
Ach so, ja.
Aber ich glaube, also, die sind jetzt, glaube ich, in der 17. Staffel.
Krass. Wie viele Staffeln hat Supernatural? Haben die schon mehr?
Nee. Ich glaube, Supernaturals letzte Staffel war die 15.
Okay. Boah, krass.
Ja.
Tja, bei Animes gibt's noch mehr.
Ja, gut.
Da gibt's so 300 Folgen oder 500 Folgen irgendwie von irgendwas.
Nee, Grey's Anatomy ist sehr, sag ich mal, unterschiedlich qualitativ, die Staffeln.
Ah, okay.
Und es nimmt natürlich auch ab, ne?
Macht das alles dir selber? Also gibt's da auch immer wieder unterschiedliche Leute, die dran arbeiten? Also Regisseure oder sowas gibt's ja bei manchen?
Ja, Regisseure natürlich auch viele unterschiedliche. Aber bei Grey's Anatomy ist halt auch diese Position des Showrunners interessant, ne? Das war ja ganz lange schon der Rhimes. Und die hat es jetzt, glaube ich, vor ein paar Staffeln abgegeben.
Mhm.
Und das merkt man.
Weil es jetzt schlechter wird.
Ja, ich finde, ja.
Ah, okay.
Aber wollen wir noch mal über kurz, in der Zeit, die wir noch haben, über Figuren reden, die wir letztes Mal...
Ja, auf jeden Fall. Gerne.
Hattest du dann noch was geschrieben?
Also, ich hatte die Geschichte von... Wir hatten ja unseren Zauberer Matteo Munai und Felix zusammengepackt. Also, Felix ist ja quasi auch so ein... Mit diesem großen X könnte ja auch so ein männlich-weibliches Ding sein, ne? Also Feli wäre halt so die weibliche Version und Felix.
Ich hatte das von der Schreibweise tatsächlich auch gar nicht Felix, sondern
Klar.
Fel und Ex. Also man könnte auch Felix sagen.
Ach so, ja, Felix.
Okay. Also wegen so
Felix. Ja, sieht vielleicht auch
Felix.
Sieht auch vielleicht auch cooler aus als Felix.
Ja.
Genau, ich habe halt ein bisschen was geschrieben.
Ja klar, Felix muss kein... Also Felix ist ja eh geschlechtslos, würde ich sagen.
Ich habe mir gedacht, dass ich, weil es halt so eine Fantasy-Story schon irgendwo ist, dass ich das halt auch so ein bisschen so schreibe, wie so eine Fantasy-Story. Und probiere so ein bisschen episch zu erzählen. Keine Ahnung, was weiß ich. Du könntest ja Felix lesen. Sind wirklich nur drei Sätze, die Felix sagt, glaube ich. Muss ich mal gucken, dass ich Matteo und den Erzähler ein bisschen unterschiedlich... mache.
Und ich würde sagen, danach schließen wir die Folge auch ab, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Beziehungsweise, wir können auch zwei, drei Sätze sagen, also nur so Kleinigkeiten. Und dann, also was uns so spontan irgendwie aufgefallen ist, aber so alles Tiefere können wir dann nächstes Mal besprechen. Ja. Okay. Der Rausch legt sich und Matteo Munai, der eben noch blind wütete und Rache an denen übte, die ihm, so meint er zu wissen, alles genommen haben, wird nun schmerzlich bewusst, dass seinem Körper etwas fehlt. Er sackt zusammen und staucht seine Finger in die Hosentaschen, in der Hoffnung, eines der Kügelchen zu finden, welche sein Leben in den letzten Jahren so bestimmt und vereinfacht hatten. Er gerät kurzzeitig wieder in Rage, doch bleibt dann still liegen. In der Ferne sind noch immer Klagenschreie zu hören von deformierten Familien oder denen, die ihnen geblieben sind. Doch schlimmer als ihre sind die Stimmen, die in Matteos Kopf langsam lauter werden und seinen körperlichen Schmerz noch überwuchern. Er hält sich die Ohren zu und beginnt wie ein kleines Kind zu weinen, doch plötzlich hört er eine neue, angenehmere Stimme, die in ihrem Dasein all die anderen erdumpfen lässt.
Bewusstsein intakt. Brauchst du Hilfe?
Ich will, dass es aufhört.
Die Stimmen werden leiser, bis sie letztendlich verstummen. Und auch der Schmerz wirkt plötzlich erträglich. Matteo nimmt langsam die Hände von den Ohren und atmet erleichtert aus. Sein Körper entspannt sich und er schließt seine Augen. Stille. Nein, da ist jemand. Sein Blick lässt das kleine Mädchen zusammenzucken, welches mit tropfender Nase neben ihm steht und ihn anstarrt. Er streckt reflexartig die Hand nach ihr aus, als würde er einen Revolver halten und jede Sekunde schießen wollen. Doch für einen kurzen Augenblick passiert gar nichts.
Was hast du mit mir gemacht?
Das Kind dreht sich um und läuft davon.
Ich habe deine Emotionen stimuliert, dir die Wut genommen.
Die Stimmen solltest du nehmen. Zu mir hast du kein Recht. Jetzt gib sie mir zurück. Lass mich... Hör auf!
Ah! Plötzlich sind die Stimmen wieder da und die Wut und die Schmerzen auch. Trotz des anhaltenden Gefühls, dass sein Herz jederzeit explodieren könnte, trotz dem Druck auf den Augen und dem Schwindel, dreht sich Matteo auf den Bauch und beginnt ziellos in eine Richtung zu kriechen. Jeder Meter scheint endlos, bis er ihn überwindet, doch im selben Moment feststellt, dass ein weiterer Meter folgt. Ein paar Schritte bis zum Waldesrand, eine Fingerspitze bis zum Wahnsinn, und dann, kurz bevor er das Bewusstsein verliert, sieht Matteo etwas vor sich im Gras liegen. Ein Déjà-vu? Ein Vogeljunges, welches blind und allein um Hilfe schreit, leise fiebt. Und plötzlich wird alles ganz still. Genau, kurz zwischendurch. Den ersten Part habe ich jetzt ja sehr detailliert geschrieben. Mhm. Und jetzt dachte ich mir, jetzt probiere ich dann halt ein bisschen mehr passieren zu lassen in weniger Text. Mhm. Okay. Matteo erwacht aus einem Albtraum. Einem Traum, der kurz pausiert war und dessen Wahrheit nun surreal an seinem Verstand nagt. Er weiß bereits, dass die Stimme wieder präsent über ihn wacht, denn sein Zustand ist trügerisch stabil. Man könnte fast sagen, gut. Der Jungvogel vor ihm ist eingeschlafen, vielleicht auch tot. Matteo dreht sich auf den Rücken und versucht festzustellen, wie viel Zeit wohl vergangen ist. Ist das die Sonne oder der Mond hinter den Wolken?
Hinter den Rauchschwaden ist die Sonne zu sehen. Jedoch wird es bald Nacht und somit sehr kalt.
Ich begreife es nicht. Wer bist du?
Mein Name ist Felix.
Matteo glaubt etwas zu begreifen, was einerseits so unmöglich, doch andererseits logisch erscheint. Er starrt den Vogel an. Dann reißt er einen Stofffetzen von seinem Ärmel und hebt ihn behutsam auf. Langsam verschwindet die Sonne hinter den Baumkronen. Matteo durchschreitet das nun scheinbar verlassene Dorf, als sich erster kalter Wind durch die kleinen Löcher in seiner Kleidung zwängt und er beschließt, in einem der Häuser Zuflucht für die Nacht zu suchen. Er betritt ein kleineres Haus und schaut sich um. Dann zieht er den schweren Teppich, der einen Großteil der knarrenden Holzdielen bedeckt, in eine dunkle Ecke und faltet ihn einmal in der Mitte. Matteo legt sich zur Nachtruhe, ohne Angst vor dem unterdrückten Atmen zu haben, das unter der nunmehr freigelegten Bodenluke, welche der Teppich verdeckt hatte, auf die Nacht wartet. Kurz erwachte er, als die leisen Schritte im Schutz der Dunkelheit vorsichtig den Weg ins Freie suchten, und dann schlief er seelenruhig weiter bis zum nächsten Morgen. In der Ferne kräht ein Hahn. Matteos Kopf brummt ein wenig, doch fühlt sich ansonsten so leicht an, wie schon seit Jahren nicht mehr. Er weiß nicht, wohin er nun gehen, was er tun soll. Doch hier kann er nicht bleiben, denn die Asche und die Toten mögen nahrhaft für die Erde sein. Doch der Boden ist nun verpestet und auch der Anblick der versteinerten Kinder als Trophäe seiner Rache würden ihn hier nicht reifen lassen. Ende.
Wow.
Ich dachte mir halt, dass nach seinem Wutausbruch, nachdem er halt quasi, dass er erst Felix so ein bisschen abstößt und dass er ihn dann aber doch zulässt, weil er merkt, dass er ohne ihn halt stirbt irgendwie, weil sein Kopf das einfach nicht aushält. Mhm. Und dass er halt diese Drogen die ganze Zeit auch immer genommen hat bei den Liebenden im Wald, weil er diese Stimme in seinem Kopf loswerden wollte, die halt immer da sind. Und ich möchte nicht so viel verraten, vielleicht stelle ich das auch raus.
Das ist ja ganz interessant, dass er die Stimmen loswerden will und durch eine Stimme dann die Stimmen los wird.
Ja, yeah, genau. Beziehungsweise er weiß halt, okay, wie auch immer, was auch immer das ist, macht, dass es ihm besser geht. Aber in dem Moment, wo er begreift, dass es ihm auch die Emotionen irgendwie wegnimmt, was halt vielleicht auch Felix ja nur zu seinem Besten gemacht hat in dem Moment, will er es halt wieder loswerden, weil er denkt, er verdient seine Rache, aber er ist halt in dem Moment auch nicht in der Lage, dieses Kind irgendwie zu verletzen oder anzugreifen, weil...
Also ja. Ich finde auch, Matteo bettelt ja auch so ein bisschen, er hat ja einen sehr starken Willen
Und Felix ist aber nun mal so programmiert, wenn man das so sagen will, dass er immer das Beste tut für die Person, was für die Person gerade am besten
ja,
ist.
Ja, genau, genau.
Und das liegt dann aber in dem Moment natürlich nicht mehr bei der Person, das zu entscheiden, was für sie gerade am besten ist.
Ja, 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 genau. Und Felix kommt dann halt trotzdem erstmal wieder zurück, auch wenn Theo ihn da quasi weggeschickt hat. Was halt schon mal erstmal zeigt, dass Felix auch ein bisschen, eigene Entscheidungen treffen kann. Jetzt ist halt die Frage, wie es halt weitergeht.
Genau, und an der Stelle...
Ja, genau, an der Stelle hören wir jetzt erstmal auf. Hört gerne beim nächsten Mal rein, weil dort, wo wir jetzt aufgehört haben, quatschen wir wahrscheinlich nächstes Mal weiter.
Und dann gibt's auch mehr von den anderen Figuren.
Genau, dann gibt's, und wer weiß, Komm vielleicht gibt's auch einen Gast, aber vielleicht auch erst in 2-3 Folgen oder so.
Alles klar. Bis dann.
Bis dann. Bei Hinter den Geschichten.